Mike Tyson sagte einmal, Disziplin bedeutet, Dinge, die man hasst, so zu tun, als würde man sie lieben. Und genau das ist auch das heutige Thema der Folge, und zwar Disziplin. Die Dinge zu machen, auf die wir auch manchmal nicht so viel Lust haben und wie wir es schaffen, da durchzukommen, genau durch diese Phasen, in denen wir einfach, ja, keine Kraft finden. Und diese Frage kommt von dem guten Semi Manas. Ich hoffe, ich habe es hier richtig ausgesprochen. Also vielen Dank an unseren Zuhörer Semi Manas, der uns bei Instagram @Dreiertalk geschrieben hat. Und damit hier auch nochmal herzlich willkommen an Benedikt und Jonas zur heutigen Folge.
Hallo.
Hallo.
Ja, was haltet ihr erst einmal von diesem Zitat, Disziplin bedeutet, Dinge, die man hasst, so zu tun, als würde man es lieben? Und wie würdet ihr es vielleicht auch für euch formulieren?
Ich finde es ein sehr interessantes Zitat, weil Disziplin ist für mich eigentlich ein Wort, das eher negativ konnotiert ist, also negativ besetzt. Ich denke so, jo, Disziplin, ist das eigentlich sowas Gutes? Zum einen denke ich mir, ja, Disziplin brauchen wir, glaube ich, gerade am Anfang. Das ist ungefähr so, wie wenn wir uns jetzt hier von Elon Musk oder NASA die Raketen anschauen. Da ist am Anfang echt richtig viel Treibstoff und richtig viel Energie notwendig, dass wir überhaupt mal diesen ersten Schritt machen können. Und ich glaube auch gerade in der aktuellen Situation mit den Maßnahmen und sowas, wo wir oft in so einen Trott reinkommen, ist, glaube ich, Disziplin etwas, was nicht unbedingt schön ist, allerdings ein sinnvoller Schmerz ist, in den wir reingehen können, um uns eben rauszuholen aus diesem Trott, aus diesem Sumpf und dann eben diszipliniert die ersten Schritte zu gehen. Danach ist es, glaube ich, schöner, wenn wir nicht unbedingt Disziplin brauchen, sondern wir selbst motiviert sind, die Dinge zu tun. Und dahingehend finde ich das Zitat, so habe ich da noch nie drüber nachgedacht, von Mike Tyson sehr spannend, eben zu sagen, okay, Disziplin nicht so, okay, ich tue halt die Dinge, die ich hasse, weil ich sie tun muss, sondern ich tue sie auch wirklich mit der inneren Einstellung, als würde ich sie lieben. Das ist sehr cool und gibt, glaube ich, am Anfang auch eine Lust auf den Anfang, wenn man sagt, hey, ich diszipliniere mich jetzt dazu, echt auch gerne diese Dinge zu tun. Also finde ich eine super coole Einstellung und hat mein Denken jetzt allein durch dieses Zitat schon ein bisschen über dieses Wort geändert. Finde es ganz wichtig, dass wir Disziplin aufbauen können, um vor allem eben so in diese ersten Gänge mal reinzukommen. Jonas, wie siehst du das?
Auf jeden Fall stimme ich hundertprozentig zu. Und was ich an dem Begriff Disziplin etwas schwierig finde, ist genau zu definieren, was heißt Disziplin? Ab wann ist etwas Disziplin und ab wann ist etwas Zwang? Und ich glaube, das ist gar nicht mal so unterschiedlich, die zwei Begriffe. Allerdings Zwang natürlich durchaus nochmal negativer konnotiert. Wenn wir Dinge ausschließlich aus Zwang tun, dann kann uns das ziemlich, ziemlich unglücklich machen. Nicht nur unglücklich, sondern auch krank tatsächlich. Und es ist schwierig, aus meiner Sicht das Mittelmaß zu finden zwischen genügend Ambition und Struktur, dass man eben auch die Dinge tut, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick tun mag, aber sich auch nicht krampfhaft zu etwas zu zwingen über einen längeren Zeitraum und mit einer krassen Intensität. Denn das ist langfristig betrachtet psychologisch einfach komplett ungesund. Und ich glaube, da hilft tatsächlich so ein Mindset-Shift, genau das, was du gesagt hast, Bene, und das, was auch aus diesem Zitat rauskommt, dass man den Frame umswitcht von, ja, das sind nicht Dinge, die ich hasse und dann mache ich die Sachen trotzdem und hasse es, oh, nein, ich will das eigentlich gar nicht machen, sondern sich wirklich so in diesen Zustand zu versetzen, dass man die Dinge auf irgendeine Art und Weise gerne tut. Und ich glaube, da hilft tatsächlich ein Prinzip vom Stephen Covey aus seinem Buch, was wir ja schon hier häufig zitiert haben, 7 Wege der Effektivität, und zwar handle mit dem Ende im Sinn. Im Prinzip, dass man sich bewusst tut, weshalb muss man diese Aufgaben erledigen, die man vielleicht nicht so gerne machen möchte. So, ich meine, wir sind alle selbstständig, wissen, dass die Buchhaltung und um die Steueranmeldung und etc. sind jetzt nicht unbedingt die schönsten Sachen. Aber wir wissen, das gehört eben dazu, zu unserer unternehmerischen Pflicht und haben eben das Ende im Sinne unserer Unternehmenstätigkeit. Wir geben Value der Gesellschaft und dazu gehört es letztendlich auch ordnungsgemäß, die Buchhaltung zu machen. Und ich glaube, das kann ziemlich hilfreich sein, um sich da ein Stück weit Disziplin aufzubauen.
Nee, kann ich auf jeden Fall so unterstreichen. Ich finde auch, Mike Tyson, der aus dem Sport kommt, der hat da etwas Schönes gesagt mit diesem Wort lieben. Eine Sache, die ich finde, die auch Michael Jordan, Kobe Bryant sehr vereint. Und zwar sagte Michael Jordan, wenn du nur halbherzige Arbeit leistest, bekommst du halt auch nur halbherzige Ergebnisse. Und ich finde, da ist eine super starke Verbindung zu dem Grund, warum Mike Tyson gegebenenfalls gesagt hat, Disziplin bedeutet nicht nur die Dinge so zu tun, weil du sie tun musst, sondern nein, 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 du musst sie tun, als würdest du sie wirklich lieben. Also du musst dich da trotzdem reinknien, um halt eben keine halbherzigen Ergebnisse zu bekommen, was halt im Sport so sehr markant und sehr schnell sich zeigen würde. Vielleicht sogar schneller als bei uns, wenn wir irgendwie in unserer Selbstständigkeit mal nicht so mit vollem Herzen dabei sind. Da zeigen sich die Konsequenzen vielleicht noch nicht sofort in der nächsten Minute oder am nächsten Tag. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen, warum Mike Tyson das so konnotiert hat oder benannt hat. Und ich finde es tatsächlich sehr gut. Eine schöne Sache, die ich ebenfalls gut finde, die du eben gesagt hast, Jonas, und zwar die Grenzen von Disziplin, Probleme von Disziplin, und zwar diese Zwänge. In der Klinik, in der ich mein Praktikum einmal gemacht habe, für Essstörungen, war nämlich genau das so ein Punkt. Viele Leute, die dort Essstörungssymptomatik ausgelebt haben, waren super diszipliniert und haben das natürlich auch zelebriert. Weil wenn man nur die Disziplin nimmt, hey, dann haben die einen super Job gemacht. Dann waren die super ehrgeizig, hatten sogar das Ende im Kopf,
ja.
Wenn man so will. Aber das, was sie gemacht haben, hat sie eigentlich selbst zerstört, wortwörtlich. Und das ist halt, glaube ich, wirklich eine große, große Problematik. Übrigens an der Stelle auch ein kleiner Spoiler für diejenigen, die hier zuhören, worüber wir auch nochmal reden werden, und zwar auch ja, Grenzen und Schwierigkeiten der Persönlichkeitsentwicklung. Ich glaube, genau das ist ein schöner Punkt, der das veranschaulicht, dass man da richtig gut aufpassen muss, wo man auch als Coach hingeht, wenn man sagt, hey, du musst ein Ziel haben, ein Warum, einen Sinn, und dann kommt die Disziplin, weil einige Menschen, die man dann vielleicht gar nicht so eins zu eins vor sich sieht, nehmen das vielleicht und wenden diese Disziplin in Sachen an, die sie kaputt machen. Wie seht ihr das?
Das finde ich eine super spannende Ergänzung, sowohl das mit dem Sport, weil ich glaube, wie du sagst, bei uns jetzt oder in anderen Bereichen generell, wird das vielleicht nicht so direkt sichtbar, und vor allem sind die Tätigkeiten, die wir tun, auch vielleicht nicht unbedingt mit einem Schmerz verbunden. Während wenn ich, sage ich mal, jetzt Krafttraining einfach mache, dann ist es ja immer Schmerz, letztendlich sein Bizeps oder was auch immer, was man halt gerade trainiert, eben anzuspannen. Und das ist ja immer ein Wachstumsschmerz. Das ist ja auch eine gute Sache. Und ich glaube, dann kommt eben der Punkt rein, wie du es gesagt hast, mit diesen Zwängen und sowas. Wozu diszipliniere ich mich? Mhm. Ich meine, es würde auch bei Stephen Covey sogar drinstehen. Ja doch, es steht sogar drin. Das Schlimmste ist eigentlich, wenn du eine Leiter hochkletterst, Stufe für Stufe, Step für Step, geil, du kommst weiter, nice, nice. Um oben zu merken, wenn du am Ende der Leiter angekommen bist,
ja.
Fail. Die Leiter lehnt an der falschen Wand. Und das ist, glaube ich, dieser Punkt. Verfolge ich Ziele, die für mich sinnvoll sind, die für mich erfüllend sind? Oder habe ich einfach nur Erfolg um des Erfolges willen, ja, wie eben jetzt bei diesen Essstörungssymptomatiken und sowas, die eben sogar vielleicht negativ für mich sind. Und das ist gerade so in diesem Erfolgssektor, wo ich mir manchmal denke, weiß ich jetzt nicht, ob du, also dein großes Ziel ist es, Millionär zu werden. Okay, aber was würde das denn ändern? Und willst du das wirklich haben? Willst du wirklich ein großes Unternehmen mit 50 Leuten haben? Was würde das für dein Leben bedeuten? Ja, okay, vielleicht auch mal weniger keinen Urlaub machen, weniger Zeit für die Liebsten haben. Okay, willst du das? Wenn du sagst ja, herzlichen Glückwunsch, dann gehörst du zu den ganz wenigen Prozent, die es dann vielleicht auch schaffen, oder die halt dann in Burnout kommen. So, und da halt ein bisschen zu schauen, ist, glaube ich, ganz wichtig, letztendlich zu überlegen, vorher schon, ist es eine sinnvoll erfüllende Zielsetzung, die ich habe? Und wenn ja, dann ist, glaube ich, diese Disziplin ganz wichtig. Es gibt dieses Buch von Brian Tracy, beziehungsweise auch den Ausspruch, den er dazu immer verwendet, ist Eat that Frog. Also dann esse auch diesen verdammten Frosch. Und der schmeckt eklig und der ist glitschig und dann drückst du ihn halt runter. Da hast du den Frosch gegessen, ne? Ich bin Vegetarier, aber trotzdem, ich esse auch zumindest ja mentale Frösche. Und das ist, glaube ich, auch oft wichtig, um eben aus dieser Bequemlichkeit rauszukommen, dann endlich was zu tun. Allerdings nur, wenn es wirklich auch sinnvolle Schritte zu sinnvollen und erfüllenden Zielen auch sind.
Absolut. Auf jeden Fall. Und was ich tatsächlich da noch ergänzen mag, ist Menschen, die sich mehr Disziplin wünschen, das ist ja häufig auch sowohl jetzt in der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch natürlich Otto Normalverbraucher, der mag auch gerne mal mehr Disziplin haben für Karriere, für was auch immer. Und was ich für sehr sinnvoll erachte, denn besonders Menschen, die eher zu, ich sag mal, Neurotizismus neigen, also eher emotional instabil sind und dann zusätzlich noch ein nicht so ganz sinnvolles Ziel haben, wie zum Beispiel jetzt bei der Essstörungsthematik eben ein nicht normales Gewicht zu kriegen, was aus deren Sicht ja durchaus normal ist, aber jetzt, um es einfach mal als Beispiel zu nehmen. Ich glaube, diese Menschen gehen dann zugrunde, wenn man denen als Coach sagt, ey, du musst noch mehr Disziplin aufbauen. Und
das wollen sie vielleicht sogar hören.
Genau, genau. Und das verstärkt dann letztendlich noch deren Symptomatik und führt dann mit der Abwehrspirale dann noch mehr zum Verderben. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, bevor man sich die Frage stellt, brauche ich mehr Disziplin, dass man sich die Frage stellt, wie ist es denn gerade im jetzigen Zustand? Was ist der aktuelle Zustand? Und sich genau vor Augen führt, ich habe zum Beispiel diese Ziele und mein Verhalten oder meine Tätigkeiten, die ich mache, gehen die in die Richtung? Und was sind vielleicht auch schon bereits Erfolge, die ich in dieser Zeit hatte? Sind diese Erfolge gut? Und wenn man sich selbst dann nicht ganz sicher ist, dann kann es ziemlich hilfreich sein, dass man zwei, drei Freunde fragt, die einem nahestehen und die einem ein wertvolles Feedback geben, denen die Sache schildert und dass die dann einem das Feedback geben. Und dann sagen, ey, du bist schon ziemlich diszipliniert und du machst schon viel. Ich glaube, wenn du jetzt noch mehr Disziplin aufbaust, das kann leicht in Richtung zwanghaft rübergehen und ist letztendlich für dich ungesund. Das kann sein, dass das kommt. Und dann sollte man sich da nochmal an der eigenen Nase packen und fragen, ja, vielleicht bin ich da durchaus ein bisschen zu hart zu mir. Und dann ist das ein anderes Thema, dass man nicht Disziplin braucht, sondern vielleicht ein Stück weit mehr Selbstwert und Selbstliebe. Allerdings kann es natürlich durchaus sein, dass man das Feedback bekommt, hey, okay, ich glaube, du bist da wirklich nicht auf deinem Weg und du brauchst wirklich ein bisschen mehr Disziplin. Und da ist es auf jeden Fall eben sinnvoll, diese Sinnhaftigkeit sich bewusst zu machen, weshalb mache ich diese Sachen? Und um es mal auf einer kleineren Ebene zu betrachten, weil natürlich sind diese großen Dinge sehr wichtig, wenn nicht sogar wichtiger, also sich das Ende im Sinn zu führen. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel auf diese kleinen alltäglichen Aufgaben zurückblicken, die jeder mal bei uns hat, die wir nicht gerne machen, dann hilft aus meiner Sicht, helfen zwei Sachen. Die erste Sache ist tatsächlich, sich eine externe Belohnung zu geben, wenn es wirklich etwas ist, was ich einfach nicht gerne mag, zum Beispiel die Steuererklärung, dann sitze ich da einige Stunden dran, mache den Krams und belohne mich danach mit meinetwegen einem richtig nicen Essen oder früher Arbeitsschluss oder ich mache irgendwas ganz Entspanntes, gehe in die Sauna oder was auch immer. Ist jetzt aktuell nicht möglich, aber sowas könnte man eben durchaus sich überlegen. Zweite Sache ist, und das kommt aus der Motivationspsychologie, was sehr gut fundiert ist, ist, wenn man Schwierigkeiten hat, in die Gänge zu kommen und sich sagt, ja, ich werde jetzt irgendwie mehr Sport machen und meistens macht man es dann nicht, dann kann es hilfreich sein, sich sogenannte Implementierungsformulierungen zu überlegen. Das heißt letztendlich, dass man nicht nur sagt, mental, als auch wortwörtlich, ich mache mehr Sport, sondern ich werde 45 Minuten joggen gehen, sobald ich um 18 Uhr Feierabend habe. Also ganz konkret, wann mache ich welches Verhalten assoziiert mit einer anderen Tätigkeit. Und wir sehen tatsächlich, dass wenn man sich das mehr bewusst macht, dass die Leute motivierter sind und tatsächlich auch mehr das Verhalten zeigen, was gewünscht ist. Und das kann tatsächlich sehr hilfreich sein, wenn du an dir merkst, hey, ich habe eigentlich so einen Vorsatz und so ein Ziel, was ich gerne haben möchte, komme aber da irgendwie nicht richtig in die Pötte, dann kann dir vielleicht so eine Implementierungsformulierung helfen, dass du dir diese mehrmals am Tag wirklich vor Augen führst.
Ja. Sehr schöne Tipps, sehr schöne Tipps. Ich glaube, was echt wichtig ist, was du vorhin meintest, ist, wenn es ums Ziel geht, extern nochmal zu schauen, hey, ist es etwas, was auf meinem Lebensweg liegen sollte? Oder ist es etwas, was ich aus verschiedenen Gründen mir auf meinen Lebensweg, sag ich mal, gepackt habe, als Ziel mir vorgestellt habe, obwohl es eigentlich gar nicht so lohnenswert wäre. Ich glaube tatsächlich, dass wir das schon häufig machen, wenn man ein Projekt hat. Also ich meine mit wir, zum Beispiel wir drei, wenn wir eine große Sache haben, ein Projekt haben, einen neuen Kurs, ein neues Seminar etc., eine neue berufliche Orientierung, dass wir das tatsächlich schon preisgeben dem anderen und dann auch sagen, hey, was meinst du dazu? Also ich weiß auf jeden Fall, dass Benedikt da damals, als er das Mentoring überlegt hat anzufangen, auch drüber geredet hat und hey, ich habe da die Idee. Erstmal, es fängt ja immer an mit einer Idee. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich sehr wichtig, da mit Menschen drüber zu reden. Da sollte man nur aufpassen, dass man sich die richtigen Menschen sucht. Und zwar Menschen, die dann Growth-Mindset haben. Es gibt ja ein Fix- und ein Growth-Mindset. Das Growth-Mindset geht halt in die Richtung, hey, man schätzt den Prozess wert und weiß, auch wenn man jetzt noch nicht die Person ist, die das schafft, kann man die Person werden. Versus Fixed-Mindset, was er sagen würde, nee, du hast dafür nicht das Talent und es ist auch eigentlich unmöglich, dass du dir diese Fähigkeiten selbst beibringen kannst oder so. Ja, mal ganz stupide ausgedrückt. So, und ich glaube, das ist wichtig, dass man da sich Leute sucht, die einen natürlich irgendwo unterstützen, im Sinne von, jeder will zwar das Beste für dich, auch deine Familie will eigentlich das Beste für dich, selbst wenn die manchmal sagen, nee, mach das lieber nicht, mach das nicht, mach das nicht und dich damit aufhalten. So, die wollen ja trotzdem das Beste für dich, nur die denken halt, du würdest einen mega großen Fehler machen, wenn du es tust. Aber wenn du siehst, ey, das ist ein Fixed Mindset, dann such dir vielleicht lieber Menschen, die da ein bisschen offener für sind und hör dir nochmal deren Feedback an. Ich glaube, das ist super wichtig. Wenn das der Fall ist, dann diese Implementierungsziele, die du genannt hast, fand ich sehr interessant. Letzte Woche habe ich im Mentoring geschaut, dass jeder ein Morgenritual etabliert, in dem eine einzige Sache angewandt wird, die für dieses Jahr ein Ziel ist. Weil ich finde, ein Ziel sollte sein, nicht Disziplin einfach nur als Disziplin zu betrachten, sondern Disziplin mehr als Gewohnheiten zu betrachten. So, Disziplinen sind meiner Meinung nach so Gewohnheiten, die du regelmäßig zur Gewohnheit natürlich machst und auslebst. Und da habe ich gesagt, hey, das Ziel sollte für uns sein, 1% jeden Tag uns zu verbessern in dem Bereich, in dem wir etwas erreichen wollen. Und dann haben wir geguckt, okay, was sind die Jahresziele? Und dann hat jeder seins rausgepickt. Und ich werde heute Abend überprüfen, ob auch jeder das noch angewandt hat. Mit einer Handlung, einem Glaubenssatz. Und das ist halt genau, was wir am Morgen machen, um sicher zu gehen, hey, ich habe sofort am Morgen bereits eine Sache gemacht, die mich weiterbringt. Und beispielsweise das, was du sagtest, Jonas, wenn jemand vorhat, mehr Sport zu machen, da wäre für mich eine super Implementierung direkt am Morgenritual. Okay, Glaubenssatz, warum willst du Sport machen? Warum siehst du dich vielleicht auch als sportlich an? Handlung. Selbst wenn du am Abend nach der Arbeit ins Fitnessstudio gehst, schön und gut. Aber es kann sein, dass wenn es noch keine Gewohnheit ist und du es nicht gewohnt bist, halt ins Fitnessstudio zu gehen, dass Sachen dazwischen kommen. Weshalb du Ausreden und gute Entschuldigungen findest, sehr, sehr gute Entschuldigungen findest, dann doch nicht nach der Arbeit dahin zu gehen. Trotzdem würdest du 1% Fortschritt machen, wenn du bereits am Morgen in die richtige Richtung gehst und da wäre ein Implementierungsziel, hey, zieh wenigstens deine Sportsachen an, lauf einmal um den Block, mach deine Liegestütze, mach Hampelmänner, egal was, aber mach kurz etwas zwischen 1 bis 5 Minuten, um sofort einen gewissen Prozess zu haben.
Auf jeden Fall. Also stimme ich auch uneingeschränkt zu. Ich habe da auch wieder was zu ergänzen tatsächlich, und zwar mit den Mindsets. Finde ich unglaublich, unglaublich wertvoll, dass du da diese Unterscheidung machst. Und ich glaube, es ist allerdings da auch sehr vorsichtig, dass man nicht in die Falle tritt, einfach so alles, was einem nicht zuspricht, das ist Fixed Mindset abzustempeln.
Ja.
Das ist so auch ein typischer Bias in der Psychologie, Selection Bias, Motivation Bias, dass wir mit unserer Intention, Motivation nur die Informationen raussuchen, die uns natürlich gefallen. Und dass wir da nicht in die Falle tappen, dass wir die Leute, die vielleicht berechtigterweise Kritik an einer nicht so erfolgreichen Idee haben, die nicht als, die wollen mich eh nur abhalten und die sind so fixiert in ihrem Mindset, sondern da wirklich, wirklich vorsichtig zu sein in der Kategorisierung, ist das vielleicht jemand, der grundsätzlich eher fixed ist oder jemand, der generell eher Growth ist. Und man sollte schon durchaus die Leute picken, auf jeden Fall, die ein Growth-Mindset grundsätzlich haben. Allerdings ist nicht als selbstverständlich nehmen, dass Leute mit einem Growth-Mindset immer jeder Idee zustimmen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Das heißt, Leute, die man schon gut kennt, wo man weiß, okay, hey, die sind Growth-Mindset, die haben eine positive Einstellung gegenüber Veränderungen und dem Leben und so weiter. Und genau diese Leute dann tatsächlich zu fragen, die auch in der Lage sind, dann Kritik zu üben, aus einer vernünftigen und rationalen Perspektive heraus, mit dem Growth-Mindset. Und ich glaube, von denen ist das Feedback sehr, sehr, sehr wertvoll. Und wenn solche Leute dir dann sagen, hey, okay, ich glaube, da gibt es einige Probleme, ich glaube, das ist vielleicht sogar gefährlich, dann sollte man sich echt nochmal fragen, ist das eine sinnvolle Idee?
Ja. Bevor ich dazu was anschließend sage, kurz was anderes. Und zwar, ich sitze hier immer an meinem Tisch und habe neben mir so ein Fenster, ja, und schaue da immer die ganze Zeit raus. Also schau manchmal raus und lasse meine Gedanken treiben, während jemand anderes was sagt, um letztendlich da selbst auf neue Gedankenimpulse auch zu kommen. Und jetzt war es so, wahrscheinlich haben sich die anderen beiden gerade gedacht, so, warum schaut der Wendig die ganze Zeit aus dem Fenster? Weil tatsächlich draußen bei mir beim Nachbarsgarten so drei Bäume stehen, die noch so, also die wurden abgeschnitten, oben die Spitzen. Jetzt sind es letztendlich nur noch drei, ja, aber durchaus so 5, 6, 7 Meter hohe Stämme. Und da ist tatsächlich eben gerade ein Eichhörnchen hochgeklettert. Ihr denkt euch jetzt, warum erzähle ich euch das? Aber es ist gerade ein Eichhörnchen hochgeklettert. Und dann war es oben auf diesem Stumpf, oben auf 5, 6, 7 Meter Höhe. Und dann dachte ich mir so, Thema Disziplin, das braucht jetzt Disziplin, um sich zu überwinden, dann wieder runterzukommen, weil es hat die ganze Zeit so runtergeschaut. Also muss es sich einmal überwinden, diesen Weg, diese Überwindung letztendlich zu gehen, runterzukommen. Und dann habe ich aber gesehen, es ist runtergegangen und dann ist es aber wieder hochgegangen, wieder runtergegangen und dann auf den nächsten Baum hoch und runtergegangen. Heißt, ich glaube, wenn wir diesen ersten Schritt der Überwindung tun, dann spüren wir vielleicht auch, dass wir vielleicht sogar Spaß dran haben, wie jetzt dieses Eichhörnchen. Und ich schaue mir übrigens das Eichhörnchen an und es ist irgendwie, ja, es motiviert mich auch wiederum. Also du kannst auch mit deiner Disziplin oder mit deiner intrinsischen Motivation andere begeistern. Und was mir dann noch eingefallen ist, als anderer Gedanke zum Thema Disziplin. Was tracken wir denn, wenn wir diszipliniert sind? Also zum Beispiel das, was Gatling gesagt hat, habe ich jetzt jeden Tag mein Morgenritual gemacht? Habe ich jeden Tag dieses Physische gemacht? Habe ich jeden Tag den Glaubenssatz wiederholt? Und so weiter. Heißt, wir tracken die Disziplin und machen uns dann aber manchmal dafür runter, dass wir an manchen Stellen nicht diszipliniert waren. Und da auch Jordan Peterson, habe ich mal vor einiger Zeit eine Vorlesung gesehen, der sagt, ja gut, wir schauen dann zum Beispiel irgendwie einen Film, eine Serie auf Netflix, wo wir unproduktiv waren und machen uns dann nochmal zusätzlich dafür runter, dass wir unproduktiv waren. Und das ist so zweimal sich letztendlich selbst damit zu schaden, als nur diese Unproduktivität zu haben. Und deswegen, was mir da gekommen ist, der Gedanke ist, wie kannst du diszipliniert produktiv sein, aber auch eine Disziplin im Entspannen haben. Also wirklich zu sagen, ich nehme mir es vor, das ist bei mir so, abends nichts Produktives zu machen und mich zu entspannen und zum Beispiel Serien zu schauen. Und dann kannst du letztendlich auch diszipliniert tracken, ob du dich diszipliniert genug entspannst. Vielleicht ein bisschen paradox, aber hilft, glaube ich, auch zu sehen, wir brauchen immer beide Seiten. Und wenn wir die eine Seite tracken, was gut ist, tracken wir doch lieber auch die andere Seite. Was mich da jetzt noch interessieren würde von dir, Catelyn, jetzt gerade bei diesem Thema, naja, sind die anderen Leute, sag ich mal, für uns, gegen uns oder was auch immer, jetzt gerade in der Klinik bei den Essstörungen, da ist es ja so, dass diese Leute, die diese Symptomatiken haben, durchaus denken, dass das ein gutes, sinnvolles Ziel ist, das an der richtigen Wand wahrscheinlich auch lehnt. So, und wenn jetzt anderes Feedback kommt, sie sagen, nee, sehe ich nicht so und so weiter. Was wären vielleicht ein paar oder Interventionen, die dort angewandt wurden, aber jetzt nicht, ne, um jetzt irgendwie über die Essstörungsthematiken letztendlich darüber was zu machen, sondern vielleicht, was können wir dafür übertragen in unseren Alltag? Also gibt es da vielleicht so 1, 2 Impulse? Also ich werde gleich noch kurz was anderes sagen, muss jetzt nicht direkt in der Sekunde antworten, aber was wären vielleicht so 1, 2 Impulse, die da spannend wären? Und dann, was mir noch eingefallen ist zum Thema Growth und Fixed Mindset, vielleicht nicht zu überlegen, okay, die andere Person zu bewerten, ist die jetzt Growth oder Fixed Mindset? Das kann im ersten Schritt, glaube ich, hilfreich sein. Aber dann, eben, wie Jonas gesagt hat, da auch ein bisschen vorsichtig zu sein und eher zu überlegen, ist es für mich ein Fix, jetzt hier zu bleiben, oder wäre es ein Growth, also ein Wachstum für mich, wenn ich jetzt diesen Ratschlag der anderen Person befolge. Und wenn es dann halt heißt, nee, mach das mal lieber nicht, dann kann das ein Wachstumsschritt sein, weil ich nicht wieder in meine alten Muster komme, oder es kann ein Hinderungsschritt sein. Oder eben in die Aktion zu gehen, kann auch Wachstum oder letztendlich hinderlich sein, weil wir die falsche Leiter hochklettern.
Mhm. Auf jeden Fall. Ja, also das Problem ist halt einmal, wenn eine Körperbildstörung zu der psychischen Störung dazukommt, oder zu der Essstörung, diese Körperbildstörung dazukommt, sprich, da kann man eine ganz einfache Übung machen, habe ich auch gemacht, und zwar, hey, schätz mal ungefähr, was ist der Umfang deines Armes? Und dann haben wir so einen Zollstock, aber so aus so einem Bändchen, sag ich mal.
Ja, ja, diese...
So Maßband.
Ja, Maßband, ja, genau.
Und dann haben die Leute das halt so ungefähr, ja, abgemessen, ja, so und so, oder was heißt abgemessen, haben geschätzt, so und so viel. Haben wir Anfang und da ist das Ende. Dann haben wir das genommen, haben es auf ein Papier gelegt und nachgezeichnet. Und dann hatten wir so einen Kreis, okay, und das ist der geschätzte Umfang. Dann haben die tatsächlich mal das Maßband angelegt um den Arm und dann wieder aufs Papier und nachgezeichnet. War viel kleiner. Hm. Aber die Tatsache ist halt, viele, oder das heißt viele, aber einige, die eine Essstörung haben oder die vor allem da auch eine Anorexie haben, haben halt auch diese Körperbildstörung, dass sie halt wirklich sich als, ja, weitaus mehrgewichtig, übergewichtig sehen, als sie es eigentlich sind. Das ist dann natürlich super erschwerend, wenn dir jemand sagt, nein, du bist normal, aber du schaust in den Spiegel und siehst dich halt zwei Nummern, drei Nummern im Übergewicht.
Hm.
Das ist halt super erschwerend, aber tatsächlich ist da auch die gleiche Lösung wie für alle anderen, und zwar einmal die Peer Group, in der du hoffst, dass irgendwer in diesem Prozess ein kleines bisschen weiter ist. Andere Patienten sich mit dieser Person ein kleines bisschen identifizieren können, lernen am Modell und dann übernehmen können, okay, stimmt, die Person hatte eigentlich genau das, was ich hatte. Das ist nämlich so eine Sache, viele denken dort, ich bin eigentlich alleine. Man kann mir nicht helfen, weil niemand das so kennt und niemand so ist, wie ich bin. Aber die Tatsache ist, viele sind halt auch so. Und da diesen Leuten hervorzubringen, hey, das, was du gerade machst, ist tatsächlich langzeitig nicht gesund. Und ja, es hilft dir weiter, kurzzeitig mit den Problemen umzugehen, und ist ja immer ein Coping-Verhalten, warum wir das dann tun oder warum die Leute das tun. Sie copen mit den Problemen im Alltag, die sie sonst nicht bewältigen können mit den Ressourcen. Und dann ist es tatsächlich beibringen, hey, du nutzt die Tools, um mit den Problemen umzugehen. Wie wäre es, wenn du andere Ressourcen bekommst? Ja, das heißt soziale Kompetenzen, soziale Kompetenztraining, um mit Emotionen, um mit Konflikten umzugehen, wo man normalerweise vielleicht eher untergehen würde und sich verschränkt. Wie wäre es, wenn man anstatt sehr strukturiert und sehr zwanghaft lernt, ein bisschen flexibler zu sein und ja, in der Kunstklasse zum Beispiel lernt, freier zu malen, nicht perfekte Gemälde zu malen, sondern einfach mal Farbe gegen die Wand werfen etc. Das heißt, die Peer Group ist super wichtig. Ein gewisser Mentor ist super wichtig, der den Prozess auch tatsächlich aufzeigt und Feedback gibt. Und dann das eigene Anwenden. Jetzt könnt ihr davon runterbrechen und überleiten, wie man das vielleicht zur Persönlichkeitsentwicklung bringt.
Also sehr cool. Und ich glaube, das ist auch gerade diese ganz große Herausforderung, dass, ich meine, jetzt in dem Fall ist es tatsächlich wirklich eine Wahrnehmungsstörung. Allerdings auch in unserer, also ich sag mal so, wir können sagen, okay, ja, das ist jetzt eine klinisch klassifizierte Wahrnehmungsstörung, aber wir alle haben unsere Wahrnehmung der Realität. Heißt, wir sehen die Welt immer durch unsere Brille. Und jetzt unabhängig vom Körper haben wir bezüglich eben unserer Ziele, wie Jonas schon gesagt hat, manchmal vielleicht auch so diese Einstellung von, ja, aber das ist wichtig, dass ich das jetzt mache und es ist richtig, dass ich es jetzt so mache. Heißt, ich glaube letztendlich Nummer eins, Peer Group ist da ganz wichtig, was wir schon gesagt haben, Growth Mindset, Personen letztendlich zu fragen, denkst du, dass das was ist, was hilfreich für mich ist? Du kannst letztendlich ja immer noch selbst die Entscheidung treffen, aber weißt du, wenn ich jetzt Jonas und Gatlin zum Beispiel bezüglich einer Thematik fragt, dann weiß ich einfach, die geben mir da einen geilen Impuls, weil sie mich gut kennen, weil sie selbst ein Growth Mindset haben. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, einen Mentor zu haben. Oder nee, als zweites war ja erstmal diese anderen Kompetenzen auch zu haben. Das ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt vielleicht immer wichtig, aber auf jeden Fall hilfreich, klar, in verschiedenen Bereichen eben Ziele zu haben, in verschiedenen Bereichen zu wachsen und letztendlich auch Thema, was Jonas angesprochen hat, Selbstliebe, Selbstwert, den generell zu erhöhen. Weil wenn der schon mal hoch ist, dann fallen viele Mangelziele, sage ich mal, weg. Ich muss das und das haben und dann kommen eher so diese wirklich hilfreichen, wertvollen Ziele. Und dann
ganz
vielleicht
kurz, als, ganz kurz, sorry, ja? Ganz kurz dazu nur, um diese Kompetenzen zu bekommen, ist eine Sache super wichtig und zwar Handlung. Ja, Handlung. Und das Handeln muss nicht unbedingt in dem Bereich sein, in dem wir disziplinierter sein wollen, weil durch eine Kunstklasse oder durch eine soziale Kompetenzstunde wird nicht die Essstörung auf einmal verschwinden. Aber es ist ein wichtiger Bereich, der ein wichtiges Werkzeug wirkt. Und mit diesem Werkzeug kann man diese Essstörung weiter bekämpfen. Und können wir bei anderen Zielen weiter an anderen Punkten kämpfen.
Richtig cool. Also letztendlich aufhören, damit aufzuhören und anfangen, damit anzufangen. Also ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache für uns alle in der Persönlichkeitsentwicklung. Einfach mal irgendwas machen ist schon mal besser, als gar nichts zu machen. Dann ist natürlich sinnvoll, noch was Gescheites zu machen, klar. Aber so generell erstmal in die Handlung kommen. Richtig cooler Impuls von dir, Gatlin. Und dann Thema Nummer drei, Mentor. Das kann dann, gut, in sowas jetzt halt ein Therapeut tatsächlich sein oder in anderen Fällen ein guter Freund oder auch ein Coach, ja, Mentoring, ne, beim Gatlin im Live-Call, ne, da ist er immer bestens unterstützt. Also da immer ein bisschen schauen, wie du dir auch wirklich jetzt nicht in Anführungszeichen nur die Peer-Group-Sparings-Partner holen kannst, sondern auch wirklich Leute, die weiter sind. Die können theoretisch auch aus der Peer-Group sein, sind aber oft nochmal andere Leute, die vielleicht noch weiter sind. Ich glaube, das sind ganz hilfreiche Impulse, damit zu prüfen, willst du überhaupt disziplinierter sein? Und dann, wenn du sagst ja, dann letztendlich auch die Tipps aus dieser Folge umzusetzen, ins Handeln zu kommen, Implementation Intentions, also diese Umsetzungsformulierungen auch aufzuschreiben und da auch wirklich was zu machen und dann damit uns berichten zu können, wie es für dich geklappt hat. Wenn du auch Themenvorschläge hast, dann schreib uns gerne @dryertalk bei Instagram oder bei dryer-podcast.de auf der Internetseite. Danke dir fürs Zuhören. Ganz lieben Gruß von Benedikt.
Dem Gatlin.
Jonas.
Und vom Gatlin.
Ciao.
Mach's gut.
Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn du mehr über Gatlin, Jonas und Benedikt erfahren möchtest, freuen sie sich auf deinen Besuch unter dreier-podcast.de oder per Nachricht an dreiertalk auf Instagram, gerne mit deiner Meinung, deinen Fragen, Themen und Anregungen. Bis zum nächsten Mal.